Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, sozusagen als erster Predigttext im neuen Kirchenjahr begleitet uns ein ganz alter. Der Prophet Jeremia im 23. Kapitel, die Verse 5 bis 8. Er schreibt: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird: so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern: so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Liebe Schwestern und Brüder, siehe, es kommt eine Zeit. Das klingt jetzt ein bisschen altertümlich. Siehe, es kommt eine Zeit. Aber es ist dieser halbe Satz schon eine ganze Botschaft, die eine Stimmung mitten im Leben und auf der ganzen Welt im Moment ausdrückt. Ausdrückt. Siehe, es kommt eine Zeit. Wir formulieren das anders. Wir formulieren das vielleicht so: naja, wenn die ganze Pandemiekrise mal rüber ist, dann kann man wieder richtig leben. Dann sitzen wir nicht mit Abstand in den Kirchen, dann brauchen wir keine Maske uns vors Gesicht halten. Dann wird alles wieder, wie es mal war, oder zumindest anders, oder hoffentlich doch besser. Siehe, es kommt die Zeit. Das drückt Hoffnung aus. Ein Blick nach vorn in Hoffnung. Damals ging es nicht um Pandemien, sondern da ging es um den gerechten Spross, sprich Nachkommen des großen und legendären Königs David. Ein Spross, ein Nachkomme, der auch ein Herrscher sein wird, ein König. Und endlich mal wieder einer, der wohl regiert. Und endlich mal wieder einer, der für Recht und Gerechtigkeit im Lande sorgen wird. Kommt euch das jetzt bekannt vor? Ja, klar kommt es euch bekannt vor, weil es so ein weihnachtlich-adventlicher Text ist. Aber haben wir nicht viel gemeinsam momentan mit dieser Prophetie? Man kann diese zwei Wörtchen wohl regieren ja unterschiedlich betonen. Er wird wohl regieren. Oder er wird wohl regieren. Wer wird wohl jetzt bei uns regieren? Ja, das wissen wir. Aber wer regiert jetzt wohl? Wenn man auf dem Hintergrund dessen, was ich bei der Begrüßung gesagt habe, mit der Zeit, die es nur gibt, die Gegenwart ist, weil alles andere Zukunft ist und damit Spekulation und das Vergangene nicht mehr zu ändern ist, wer wird wohl im Moment regieren? Die einen, die es noch geschäftsführend tun, oder die anderen, die schon die Parlamentsmehrheit haben? Wird wohl regiert oder wird wohl regiert? Also langsam wird es ja mal Zeit, dass man das Wortspiel vergisst und das Wohl weglässt und einfach sagt, es wäre jetzt gut, wenn mal jemand regieren tät. Mit klaren Ansagen, mit klaren Aussagen, mit einer klaren Gesetzgebung, die nicht vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern wird. Vor allen Dingen, dass regiert wird, indem auch gehandelt wird. Und zwar nicht irgendwas, sondern auch nach Recht und Gerechtigkeit, so wie es in unserem ersten Vers des Predigttextes steht. Und das ist voll gar nicht einfach, ich weiß das. Gerechtigkeit, das ist eine ethische Größe. Ungerechtigkeit ist die negative Klappe davon. Wenn ihr euch erinnert an eure Kindheit oder zu der Zeit, wo eure Kinder kleiner waren, der schlimmste Vorwurf, den Kinder ihren Eltern machen in einem gewissen Alter oder bis zu einem gewissen Alter, ist der: Das ist aber ungerecht. Ich habe die Watschen gekriegt, aber der hat mit dem Streit angefangen. Das ist ungerecht. Gerechtigkeit ist eine ethische Größe und Recht ist ein Gesetzeswerk, ist der Umgang mit Regeln und ist die schwierige Aufgabe der Rechtssetzung. Und oftmals hat man so als Beobachter oder beim Lesen von Gerichtsprozessen den Eindruck, da wurde Recht gesprochen, aber das Urteil war nicht gerecht. Hat jeder von uns Beispiele im Hinterkopf, wo man sagt, es ist eigentlich ungerecht, aber das Recht sagt, dieser Mensch wird freigesprochen oder der wird verurteilt. Und auf dem Hintergrund steht hier eben keine Doppelung in unserem Text drin, sondern zwei getrennte Begriffe, die nicht das Gleiche bedeuten: Recht und Gerechtigkeit, die aber dann segensreich sind, wenn sie deckungsgleich werden in ihren Auswirkungen. Ein Rechtsspruch, der auch gerecht ist, dann ist es gut. Eine Rechtssetzung, sprich Gesetzeserstellung, die auch gerecht ist, ist dann ein gutes Gesetz. Und auf so manches Gesetz, habe ich den Eindruck, warten wir dringend. Und wenn jemand sagt, es hat noch bis Weihnachten Zeit, dann weiß er vielleicht gar nicht, welche Konsequenzen dieses Nichts an Recht und Gerechtigkeit schaffen anrichten kann. Israel hat es damals erlebt, zur Zeit des Propheten Jeremia. Da ist alles drunter und drüber gegangen. Es waren die falschen Wertvorstellungen, es waren die falschen Vorstellungen von, was Menschen selber können, die zum Untergang geführt haben. Und es waren eben auch eine ganze Reihe von Königen, die mit Recht und Gerechtigkeit nicht ordentlich umgehen konnten. Und da kommt dann die Verheißung: Die Zeit wird kommen, siehe, es kommt die Zeit, in der alles ganz anders wird, in der alles besser wird, als es jemals war. Es ist Gott selbst, der einen Nachkommen des David erwecken wird. Es ist Gott selbst, der das Volk rettet. Es ist Gott selbst, der das Regiment durch ihn in die Hand nimmt. Zu seiner Zeit, wenn dieser Spross erweckt wird, schreibt Jeremia, soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und sein Name wird sein, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Mit Juda und Israel waren zwei Staaten gemeint, die sich herausgebildet hatten. Israel, das sogenannte Nordreich, das war schon 721 vor Christus durch die Assyrer zerstört worden. Und die damals Herrschenden dort wurden nach Assur gebracht und kehrten niemals wieder. Damit kehrte auch das Reich Israel in seiner vorhergehenden Form niemals wieder. Juda mit der Hauptstadt Jerusalem hat es noch eine ganze Reihe von Jahren länger ausgehalten, bis dann die Babylonier kamen und die Mächtigen wegführten und deren Nachkommen letztlich nach vielen Jahren der babylonischen Gefangenschaft heimkehren durften. Jeremia blickt auf beide. Er blickt auf den Teil des Volkes Israel, der schon lange keine Selbstständigkeit mehr hatte. Israel soll sicher wohnen und auch auf Juda. Dieser neue Herr, dieser neue Spross, den Gott erwecken wird, führt zusammen, was sich vor langer Zeit schon getrennt hat. Dieser Spross ist aus unserer Sicht als Christen nicht zur Zeit Jeremias auf die Welt gekommen, sondern etliche Jahre später. Das Kindchen in der Krippe im Stall von Bethlehem. Aber genau das, was Jeremia da als Verheißung gesagt hat für die beiden Völker des Volkes Israel, hat Jesus getan und darüber hinaus. Er hat das zusammengebracht, was getrennt war. Zu den frühen Zeiten Juden und Nichtjuden, die sich taufen ließen und zusammenkamen als Menschen, die in ihm den Sohn Gottes sehen. Und dann in der Zeit darauf, durch die Ausbreitung des Christentums, die ganze Welt. Selbst eben bis in unsere Breiten. Es hat ein paar Jahrhunderte gedauert, aber es ging und kam und hat Menschen zusammengebracht. Auch wenn die Kirchengeschichte dann gezeigt hat, dass das, was zusammengehörte, auch immer wieder auseinandergebröselt ist. Die Trennung der orthodoxen Kirchen und des römischen Patriarchats, die Reaktion auf Reformversuche Martin Luthers mit der Ausgrenzung und der Gründung der evangelischen Kirchen. Und doch, der da kommt, der den Namen trägt, der Herr unserer Gerechtigkeit, er wird und will zusammenführen, was getrennt ist. Jeremia gibt im Übrigen noch zwei Hinweise mit. Wenn er sagt, darum siehe, es wird die Zeit kommen, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern dass man sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und so weiter, dass sie in ihrem Lande wohnen. Das Volk Israel, auch die Juden heute noch, haben ein Urbekenntnis. Und dieses Urbekenntnis ist der Blick zurück auf das, was an Heilstaten Gottes geschehen ist. Siehe, ich bin ein Umherziehender, dessen Vorfahren von Gott aus dem Land, aus der Knechtschaft in Ägypten geführt wurde. Dieses Urbekenntnis hat immer zusammengehalten. Der Blick zurück auf die gemeinsame Geschichte und auch auf die gemeinsame Geschichte mit Gott. Aber wenn man immer nur zurückblickt, kommt man nicht vorwärts. Wenn man immer nur zurückblickt und trotzdem in die richtige Richtung gehen will, kann es passieren, dass man rückwärts gehen muss. Erinnert mich immer an eine Nonne im Haßfurter Kindergarten. Die war jung und dynamisch. Und wenn sie mit den Kindergartenkindern, in diesem Fall auch mir, spazieren gegangen ist, dann musste man sich immer brav aufstellen, Hand in Hand, zwei in zwei, wie man es früher in der Schule auch noch gemacht hat. Und dann ist sie rückwärts gegangen, damit sie uns immer im Auge hatte. Und wir haben uns natürlich immer als Kinder gekugelt, wenn sie dann beim Rückwärtsgehen auf den Saum ihres Habits getreten ist und sie es auf den Hintern kaut hat. Sie ist vorwärts gegangen, vor uns her, aber rückwärts. Und wenn man nur so geht, dann kann es eben passieren, dass es einen hinhaut. Wenn man nur aus dem Rückblick lebt, kommt man nicht weiter. Deswegen ist es wichtig, da auch auf den Jeremia zu hören und zu sagen, was kommt jetzt? Was kommt jetzt auf uns zu? Und er wendet noch einen Trick an und er sagt, es kommt eine Zeit, ganz weit in der Zukunft, in der man sagen wird, Zukunft, der Herr hat, Blick wieder in eine Vergangenheit, die in der Zukunft liegt. Brechen wir das mal runter auf unsere Situation. Also, wie werden wir in 3, 4 Jahren auf die Zeit jetzt hier zurückblicken? Haben vielleicht so einen Aspekt mit drin, jawohl, das hat sich zum Guten gewendet an dem und dem Tag, an dem zum Beispiel eine Impfpflicht eingeführt wurde oder die große Katastrophe in den Intensivstationen ist verhindert worden, indem von heute auf morgen erstmal alle zu Hause geblieben sind. Das hat geholfen und dann konnte man langsam wieder aufbauen in eine bessere, in eine wärmere, in eine blühendere Zukunft. Und welche Rolle wird Gott dabei spielen, wenn wir in dieser ferneren Zukunft auf einen Zwischenschritt, der noch in unserer jetzigen Zukunft liegt, blicken? Langsam wird es kompliziert, aber langsam wird es auch Zeit. Aber auf der anderen Seite, es passt ja auch wieder, der Advent ist ja eine Zeit des Wartens. Wir warten hin auf Weihnachten, wie alle Jahre wieder. Wir warten auf den großen Advent, wo dieser vorhergesagte und gekommene gerechte König, dieser Spross aus dem Hause Davids, wiederkommt und abwischen wird alle Tränen. Und wir warten, dass sich auch in unserer Wirklichkeit mal was tut in die richtige Richtung. Auch wenn dieses Warten, wie immer, von einer gehörigen Portion Ungeduld angetrieben wird. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.